Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands' End Outfitters creates apparel your team will want to wear. Backed by above and beyond expertise, go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product.
Gamers and watch lovers, stay frosty. We've got some covert intel ready. Movement, the official timekeeper of the highly anticipated Call of Duty Black Ops 6, is set to release a special edition Black Ops 6 watch and accessory collaboration. Shop the design seen in and inspired by the game. From the same military-style field watch that Troy Marshall wears inside the campaign, to aviator sunglasses pulled from CIA operative Russell Adler's in-game look. This collaboration brings the aesthetics of the new Black Ops 6 story straight to your wrist and wardrobe. It even arrives with custom packaging and a free gift with your purchase. A Movement and Call of Duty Black Ops 6 bottle opener keychain. According to the Wall Street Journal, Movement is on the path to becoming a heritage brand, while Gear Patrol hails their automatic watches as mechanical masterpieces. Own a piece of gaming history. Shop the exclusive special edition collaboration at MVMT.com/BO6. That's MVMT.com/BO6.
Europameister als Spieler, Weltmeister als Manager. Mit der deutschen Nationalmannschaft habe ich so gut wie alles erlebt, im wahrsten Sinne. Viele Erfolge, aber natürlich auch schmerzliche Niederlagen, Momente und auch öffentliche Anfeindungen. Heute verrate ich euch, warum ich aktuell kein Interesse auf ein Engagement in einem Bundesligaverein habe und wie ich der EM in Deutschland entgegenblicke. Ich bin Oliver Bierhoff. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Oliver, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr. Ich habe ja ehrlicherweise etwas länger an dir gebaggert, ne, bis es geklappt hat. Wir sind hier auf Schloss Elmau, weil du bist nach wie vor super viel unterwegs. Da war es gar nicht so einfach, einen richtigen Termin zu finden. Was glaubst du, wenn du mal einschätzen müsstest, wie viele Tage im Monat bist du denn jetzt noch unterwegs?
Es hat sich natürlich geändert. Also beim DFB war ich so doch, ich würde mal sagen, 150 Tage im Jahr, wo ich nicht zu Hause geschlafen habe, plus nochmal 50, 60 Tage, wo ich unterwegs war, weil ich natürlich auch in München lebe, in Frankfurt war der DFB, aber meistens dann doch viel unterwegs war. Und wo die Turniere noch lange gingen, waren es halt 6, 7 Wochen am Stück, wo du nicht zu Hause warst. Jetzt variiert es, aber es hat natürlich nach den ersten Wochen dann schon wieder angezogen. Also ich sag mal so im Schnitt 2 Tage, wo ich unterwegs bin, versuche das auch ein bisschen natürlich zu optimieren und auch zu limitieren.
Ja. Wir sprechen gleich noch, ne, über deine großartige Spieler und auch Manager. Ja. Karriere, du hast angesprochen, du lebst in München, Oliver. Was wirklich beeindruckend war, man weiß eigentlich kaum was über die Privatperson Oliver Bierhoff. Ja. Wie ist dir das über all die Jahre gelungen?
Diszipliniert, ne? Also ich meine, es ist auch gewollt, ja? Es ist auch so bewusst, auch wenn ich natürlich weiß, also jeder Medienberater und Marketingberater hat natürlich gesagt, das schadet dir ein bisschen, dass du so ein bisschen weniger greifbar bist oder
unnahbar,
ne? Das ist all das, aber der wichtigste Grund ist natürlich erstmal die rechtlichen Möglichkeiten, dass du einfach, wenn du einmal die Türen öffnest, wie jeder Anwalt sagt, dann kannst du sie nicht mehr schließen. Ja? Und dann, wenn du natürlich deine Familie schützen willst, und für mich ist einfach wichtig, dass auch die Familie sich frei bewegen kann, dass da keine Konflikte entstehen, dann bist du eigentlich fast gezwungen, das konsequent und diszipliniert umzusetzen. Und ich habe eigentlich auch immer gesagt, ich möchte für meine Arbeit bewertet werden und nicht dafür, wie ich ein Spiegelei koche oder was anderes mache. Ne?
Ja, um das zu verdeutlichen, auf Wikipedia steht ja, glaube ich, ne, dass du eine Tochter hast. Jetzt habe ich letztens im Podcast gehört, es sind doch 2 Töchter.
Genau. Du weißt ja, wie die Medien funktionieren, auch die Fotografen. Die sagen dann, oh, jetzt musst du aber hier den Teller Pasta und wie dir die Gabel reicht. Also musst du irgendwelche Dinge stellen. Ja. Ich glaube, das ist heute jetzt auch viel authentischer geworden. Und du machst das ja echt toll. Und ich glaube, dass das auch, dass das schön ist für viele Fans da, auch gerade bei ihren beliebten Fußballern, sie auch mal so privat kennenzulernen.
Ja. Vielen Dank. Wenn wir mal jetzt bis heute auf dein Leben zurückgekommen. Mehr als 100 Tore allein in der Serie A. 2 Tore in Wembley, im Europameisterschaftsfinale. Weltmeister als Manager. Wie würdest du dein Leben, wenn du mal zurückschaust, bis heute bezeichnen?
Ja, für mich ein Glücksfall. Also ich bin einfach überglücklich für das, was ich... vor allen Dingen natürlich erstmal Gesundheit, für das Glück, das man natürlich mitbekommen hat und auch gute Gegebenheiten, dass man in einem Erdkreis aufgewachsen ist, wo Frieden geherrscht, wo Frieden herrscht, wo man im demokratischen System arbeitet, wo man frei ist, die Dinge zu entwickeln. Ich habe viel von zu Hause mitbekommen, auch an Erziehung, an solchen Dingen. Hab natürlich auch viel mitgemacht und wenn wir vielleicht kommen wir gleich nochmal drüber, es war nicht immer nur ein Zuckerschlecken, also ja. Es waren auch viele schwierige Momente und also ich bin dankbar, ich habe das immer wieder gesagt, meine Karriere ist ja anders verlaufen und ich habe Morddrohungen gehabt, ich habe 6 Monate kein Gehalt bekommen, war mal auch dann arbeitslos, kein Verein wollte mich, also es gab auch solche Momente und ich sage eigentlich immer, dafür bin ich unglaublich dankbar, weil ich eigentlich gesehen habe, als Mensch und als Person wächst du natürlich in den schwierigen Momenten.
Wann war das genau mit den Morddrohungen?
Das war in Ascoli, wo wir abgestiegen sind. Gut, da haben wir leider Gottes in dem Jahr, wo dann der Präsident, der den ganzen Laden finanziert und geschmissen hat, ist gestorben. Der Verein ging den Bach runter. Das waren auch die 6 Monate, wo ich kein Gehalt bekommen habe. War dann eben einfach auch, kam dann Anrufe und haben gesagt, hey, wenn du kein Tor machst, dann wirst du sehen, was passiert. Wir schmeißen dir eine Bombe ins Haus. Und wir hatten schon mal den Fall, ja, ein Trainer, der nicht gehen wollte, der hatte halt so eine Briefbombe vor der Haustür. Oder, also einmal haben sie mich auch an der Ampel angehalten, ja, also richtig reingeschnitten, ja, gegen die Autotür getreten und haben dann eben, also auch Gestalten, wo du natürlich sagst, jetzt legst du dich mal erstmal mit denen nicht an und haben dir gedroht. Am Ende ist natürlich nie was passiert, aber angenehm war das nicht, aber habe interessante Geschichten also in Italien erlebt. Ne? Da kam dann auch mal der Präsident rein und hat gesagt, es geht mir alles hier auf den Sack, wie ihr hier spielt, da sind wir total unzufrieden. Alle ins Trainingslager und Gehälter sind eingefroren.
Ne? Und heute mal so unvorstellbar.
Ne? Unvorstellbar. Ne? Oder auch, ich sag mal, mein Schritt von Ascoli dann wieder nach Udine, bin ich verkauft worden, ohne dass ich es wusste. Ne? Also ich musste von Ascoli weg. Ascoli selber hatte damals mit Moggi, der wird ja auch noch was sagen, ja. Der hat den ganzen italienischen Markt so beherrscht. Und dann fahren wir zum letzten Spiel hin mit Ascoli und dann ruft mich der Sportdirektor an und sagt, Oliver, wir möchten dich bitten, morgen nicht zu spielen. Sag ich, warum? Ja, wir haben dich jetzt an Udine verkauft. Ja, fahr doch mal morgen hin und einige dich mit denen. Ja, also das war auch die Art. Ich war natürlich happy, weil es ein Erstliga-Verein ist, aber... also so ist das damals auch abgegangen.
Über den Rest würde ich vorschlagen, sprechen wir drin.
Ja, wird warm. Ne?
Ja? Oliver, ich bin 91er Jahrgang und für mich existiert der DFB und große Turniere ohne Oliver Bierhoff überhaupt nicht. Ja. Wie fühlt sich das an, jetzt auch nach wirklich langen, langen Jahren mal ohne Funktion beim DFB in ein großes Turnier zu gehen?
Ich habe mir auch Gedanken gemacht, weil eigentlich von 96 ab bis 2004 war ich nicht dabei, aber habe ich alle Turniere als Spieler oder Manager dann mitgemacht und bin natürlich da ganz anders in so ein Turnier reingegangen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, Public Viewing und wie ist es mit Freunden dann irgendwie beim Grillen da hocken.
Und das weißt du wirklich nicht? Das ist Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn, das ist, ne? Ja, man ist dann immer in so einer Glocke. Man ist ja so bei so einem Turnier frühzeitig irgendwie auch irgendwie weggeschlossen. Ne? Man möchte sich ja wirklich so ein bisschen abgrenzen und... wir hatten ja bis 2018 eigentlich auch das Glück, dass wir bei jedem Turnier bis zum Ende da waren. Ja, also dass das auch noch erleben konnten. Bin ich gespannt, ja, zumal das ja auch ist ja auch eine emotionale Bindung da. Ne? Also das ist ja neben dem, dass du jetzt vielleicht nicht gewohnt bist, ist es natürlich auch, man fiebert mit.
Konntest du denn schon richtig loslassen?
Ja, das habe ich recht gut geschafft. Ja? Irgendwie. Ja. Ich habe also... ich habe ja schon als Spieler den ersten Schritt gehen müssen, 2003, als ich meine Karriere, ich war 17 Jahre Profi.
Ja.
Da habe ich es ein Jahr vorher angekündigt und habe mich eigentlich innerlich schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Mhm. Und Jetzt war es so, es war nicht angekündigt, ne? Aber ich hatte eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, hatte ich schon so gemerkt, dass das Buch zu Ende geht. Also man spürt dann ja irgendwo, sage ich immer.
Wann hast du das zuerst gemerkt?
Zu 18.
Ja?
Ja, also nicht, dass es, also es ist irgendwie, also 2018 habe ich weitergemacht, weil ich einfach davon überzeugt war, dass das ein Ausrutscher war. Ne? Mhm. Aber jetzt nicht so, nicht herablassende Ausrutscher, sondern ich sage, okay, wir haben vielleicht gewisse Dinge haben wir nicht beachtet, ja, mhm. wie das dann häufig ist, diese letzten Prozent, die du nicht nachtrittst. Aber wenn du jetzt wieder bewusst auch schwierige Entscheidungen triffst, eine gewisse Kehrtwende machst in gewissen Dingen, dann geht das mit der Qualität von Spielern hin. Also da, und da habe ich gesagt, das werden wir schon schaffen. Und wir werden es schon zeigen, dass wir die Mannschaft wieder auf mhm. die Spur bringen. Das war das Erste. Das Zweite ist, der Bau vom Campus hat sich verzögert. Also dass ich gesagt habe, ey, also da möchte ich auf jeden Fall einziehen. Und das Dritte, und das war eigentlich das Wichtigste, ich habe mich schon für die Mitarbeiter verantwortlich gefühlt. Das ist ganz, ganz witzig, ne? Weil ich immer dann auch gesagt habe, na klar, es wurde auch bei vielen dann immer applaudiert, oh, der hört jetzt auf und gibt sein Amt zurück. Und ich sage, für mich ist es natürlich einfach. Ja, ich kann aufhören, ja, ich habe recht gut vorgesorgt, ja, es werden andere Angebote kommen. Also für mich einen Schlüssel abzugeben und nach Hause zu gehen und zu sagen, ist mir alles zu blöd hier, das ist einfach. Aber sich diesem Hindernis stellen, auch diese Verantwortung übernehmen und zu sagen, da sind doch Leute, die marschieren wegen dir, die glauben an deine Ideen. Das hat mich auch immer so gehalten. Ne? Mhm. Aber so ein anderes Teil da hinten drin im Kopf, das sagt dir, du musst mal irgendwie sehen, wann du dann gehen kannst. Dann kam natürlich auch Hansi noch dazu, der gesagt hat, pass mal auf, ich komme, aber ich möchte schon, dass du das auch bis 24 begleitest. Mhm. Und dann habe ich, hab ich eben gesagt, okay, dann mache ich das schon bis 24 weiter. Ja, mhm. Ist eigentlich auch...
Hättest du dir denn einen sanfteren Abschied gewünscht nach all den Jahren?
Na klar, sicherlich, ne? Also das auf jeden Fall. Also es ist... Also erstmal schmerzt es natürlich, dass man selber, weil ich selber der Überzeugung bin, dass mit dem Kader, also da gibt es natürlich Probleme und es gibt gewisse Gründe, weshalb man da nicht durchmarschiert ist, aber du kannst sowohl 2018 wie 2022 nicht in der Vorrunde ausscheiden. Mhm. Das ist irgendwie, es darf nicht passieren und das ist natürlich, das nervt, ja, und das ist eigentlich erstmal das Wichtigste. Das andere ist, ja, was bleibt am Ende hängen? Mhm. Kann man sehen, wenn ich es mir natürlich zeichnen würde, wäre es anders. Ja, ich wäre noch dabei und wir würden jetzt Europameister werden und du sagst so, jetzt habe ich alles perfekt übergeben.
Wie ist die Resonanz der Leute, wenn sie auf dich treffen?
Ich glaube, die Resonanz, muss ich sagen, war über all die Jahre, auch da, wo es richtig schlecht lief, immer top. Mhm. Im 1:1, also es gab natürlich, ich war immer jemand, der polarisiert hat und viel kritisiert wurde, aber mich hat eigentlich in all den Jahren nie einer beschimpft, nie einer blöd angesprochen. Ich glaube, ja, ich bin nicht der Uwe, uns Uwe oder der uns Rudi, ja, das werde ich auch nie sein können, ja, weiß nicht, woran es liegt, aber das passt nicht, aber ich merke schon eigentlich hohen Respekt und auch, ja, irgendwie nette Worte. Ja,
also, aber wärst du das denn überhaupt gerne?
Ich weiß gar nicht, ob man sich das aussuchen kann. So, ne? Also natürlich ist es häufiger so, dass man natürlich immer in so Schubladen gesteckt wird. Ja? Und diese Schubladen dann auch sehr eindeutig sind. Und dann bist du halt der vielleicht nicht unnahbare, arrogante, glatte,
du bist groß, gut aussehen, ne?
So, das ist dann immer irgendwie, passiert dann so, aber habe ich jetzt nie drunter gelitten und vielleicht in ganz, ganz jungen Jahren überlegst du mal, was muss ich machen, dass das vielleicht nicht so ankommt, aber du entwickelst dann ja für dich auch eine Persönlichkeit, wo du sagst, so, das bin ich. Und das ist dann ja auch wiederum auch ein Image, ne? Eine Position. Also ja. Ich finde, wichtig ist ja viel, dass du auch für irgendwas stehst, ja? Auch wenn es nicht jedem gefällt.
Ja. Neben all der Erfolge war ja ein Kritikpunkt diese Kommerzialisierung, die ja immer nur mit dir in Verbindung gebracht worden ist. Haben sehr viele ehrlicherweise davon profitiert, aber ne, dann immer dagegen. Hast du dich da nicht auch mal ungerecht behandelt gefühlt?
Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ich verstehe die Diskussion noch nicht. Ja? Also ich habe mich hat immer eigentlich eher geärgert, also gar nicht so, wenn einer sagt, das, was der Bierhof macht, gefällt mir nicht, sondern eher so diese undifferenzierten Betrachtungsweisen, ja, und sehr schwarz-weiß populistischen Aussagen. Und also erstens habe ich immer gesagt, wenn eine Mannschaft kommerziell sein muss, dann die Nationalmannschaft, weil 80% unserer Einnahmen geht in die Basis. Ja, also ein anderer Verein, ja, der in der Bundesliga spielt, der gibt 50% an Spieler und Spielerberater. Ne? Also ich sag mal, das ist das eine. Also die Diskussion habe ich häufig nicht verstanden.
Hans-Joachim Watzke hat jetzt kürzlich in einem Podcast nochmal den Slogan "Die Mannschaft" kritisiert. Kannst du das nachvollziehen, dass er das jetzt nochmal gemacht hat?
Wenn er davon überzeugt ist, kann er sagen, was er will. Ich habe halt eine andere Überzeugung. Eigentlich ein Begriff, mit dem wir weltweit bezeichnet werden. Also ich glaube, kein Unternehmen wird das in irgendeiner Weise platt machen. Worüber wir uns Gedanken gemacht haben, und das wäre ja auch auf dem deutschen Markt, kann man es ja anders machen, müssen wir es anders kommunizieren, müssen wir es anders platzieren. Und wir haben ja auch, reden wir selber auf dem heimischen Markt nicht mehr davon, dass wir die Mannschaft sind, aber im Ausland ist es halt so.
War es denn im Umkehrschluss ein Fehler, das wieder abzuschaffen, deiner Meinung nach?
Ich war der festen Überzeugung, dass man ihn behalten muss, dass man ihn versuchen muss, positiv zu besetzen. Ja, wir haben ja auch, und auch ein bisschen faktenbasiert zu arbeiten. Also ich sag mal, jetzt denke ich vielleicht wieder ökonomisch, wenn ich an meine Fans denke und an die Zukunft denke, denke ich vielleicht weniger an das Alter von Herrn Watzke, sondern eher an die 15- und 10-Jährigen, die ich für Fußball begeistern will. Und da muss ich halt vielleicht auch, kann ich auch andere Dinge angehen. Und da war es halt positiv angenommen.
Dann bleiben wir doch mal jetzt bei deiner Italienzeit. Wir haben es draußen kurz angerissen. Du bist ja nicht als Star nach Italien gegangen, sondern hast dich dort dann zum Star entwickelt. Bist ja dann auch mit dem AC Mailand, mit dem großen AC Mailand, italienischer Meister geworden. Ich glaube, dass du jedes Spiel von Anfang bis Ende gespielt hast.
Ne? Also das ist so sehr ungewöhnlich. Also 34 Spiele, 90 Minuten, 20 Tore. Da bin ich schon stolz drauf. Ja, weil es ist da irgendwie so, du kannst natürlich Meister werden, aber wenn du dann, gerade als Stürmer, diese Spiele spielst, dann weißt du, dass du in dieser Meistermannschaft auch eine wichtige Rolle gespielt hast.
Weil du vorhin auch von Bildern gesprochen hast. Ja. Womit du ein Leben lang verbunden bleiben wirst, ist, dass du Deutschland zum EM-Titel geschossen hast, mit dem Golden Goal. Wie hat das Spiel dein Leben verändert?
Entscheidend, ne? Entscheidend. Also ich muss mal sagen, es war 96 das Tor. Das ist natürlich erstmal eine Riesenbestätigung. In Wembley, 2 Tore beim Finale. Also ich sage immer, wie glücklich ich bin, als Spieler Finale in Wembley mit 2 Toren zu entscheiden und dann als Manager in Maracana. Ja, mit so einer Truppe, mit einer Traumelf. Also danke. Hat schon viel geändert. Ich meine, dadurch ich musste natürlich nachlegen. Also ich sag mal, das ist mir dann auch danach nicht geschenkt worden. Aber das war natürlich erstmal eine unglaubliche Bekanntheit und Aufmerksamkeit in Deutschland, die natürlich, also wenn man überlegt, was danach gekommen ist, ja, auch Werbeverträge.
Ich habe mal notiert, Deutsche Bank, unter anderem Deutsche Bank, L'Oreal, Danone, Deutsche Telekom, Nike, Coca-Cola, also das waren
jetzt ja alles. Jetzt sind wir wieder bei der Kommerzialisierung. Ja. Shit.
Aber also mit so vielen globalen, also Unternehmen, Weltunternehmen zusammenzuarbeiten, das ist schon bemerkenswert, wirklich.
Ja. Also ich bin da auch teils intern angefeindet worden. Man muss dann immer schmunzeln, wenn dann der ein oder andere Ex-Kollege dann jetzt irgendwie eine billige Werbung macht, ja. Und ich habe halt mit Weltunternehmen, war ich schon stolz drauf, dass es so, sagen wir mal, es waren wirklich in der Finanzbranche also Blue Chips, ne? Also, und es waren hochwertige Werbungen. Hätte ich natürlich nie gedacht, dass das so läuft, aber das ist halt, war auch so ein bisschen stolz, dass ich der Erste war, der das mal auch professionell angegangen ist. Ne? Und halt nicht gesagt hat, okay, da kommt mal was vorbei, sondern ich habe mich dann ja mit Peter Olsen, der hat die Agentur gehabt mit ISPR und Springer, haben wir uns hingesetzt und dann wirklich das strukturiert und konzeptionell angegangen.
Jetzt deine dritte Karriere, davon kann man ja, glaube ich, sprechen, ist jetzt auch schon wieder im vollen Gange. Family Office bist du tätig. Was genau ist deine Aufgabe darin?
Das ist eigentlich, also das Multifamily Office, muss ja eigentlich sagen, eigentlich ist es so, dass wir es unseren Kunden ermöglichen, so zu investieren, wie es die ganz Reichen machen. Mhm. Ja, also jeder Milliardär hat sein eigenes Single Family Office, weil er hat genug Geld. Leute, die ein bisschen weniger haben, aber immer noch viel, ja, die sagen, komm, wir machen so ein Multifamily Office und wir ermöglichen jetzt eigentlich die Systematik, die dahinter steckt. Ja, ermöglichen wir auch Kunden mit weitaus weniger Vermögen. Mhm. Und wir haben auch, natürlich bei Sportlern liegt es nahe, wenn du so ein junger Fußballprofi bist, musst du am Anfang eigentlich schon dran denken, was kann ich hinten raus alles machen? Mhm. Und du hast ja eigentlich immer die Problematik, dass jeden Monat relativ früh viel reinkommt, je nachdem, welchen Vertrag du hast. Ja? Ja. So, was machst du damit? Und wenn du dir jeden Monat darüber Gedanken machen musst, einmal mache ich jenes, da kannst du über eine Laufstrecke von 10 Jahren A, viele Fehler machen und Fehler tun weh. Ja. Also wenn ich 50% verliere, muss ich 100% wieder gewinnen, um aufs Gleiche zu kommen. Mhm. Ja? Und das andere ist natürlich auch, selbst wenn ich auf 10 Jahre 2% mehr erwirtschafte, ist das eine ganz schöne Summe hinten raus, ja, weil sich das natürlich so addiert. Und das fand ich interessant, auch mit diesem, wir haben so einen digitalen Ansatz, wo du auch jeden Tag dein Vermögen und deine Position auf dem iPad siehst. Ich fand es gut, weil uns gibst du kein Geld. Also wir sind wie ein Steuerberater oder wie ein Anwalt. Wir sitzen an der Seite des Kunden. Mhm. Das Geld geht weiter an die Bank oder es geht in den Fonds oder in die Immobilie. Ja, wir gucken nur, dass es ist. Also das fand ich auch sehr sauber so. Und ich denke auch, dass es eine gute Plattform und Basis ist, um einfach mal in diesem Bereich zu arbeiten, weil wir auch Investments in Sport ermöglichen wollen. Also wir haben auch schon Sportler und Kunden, auch Nationalspieler. Und das hoffe ich natürlich auszuweiten, weil ich das einfach ein absolut notwendiges Produkt finde.
Oliver, du hast es ja auch schon draußen vorgelesen. Warum hattest du kein Interesse, einen Bundesliga-Verein zu übernehmen?
Ja, es kam in der Zeit, während des DFBs kam das ein oder andere interessante Angebot. Und,
können wir sagen, von welchem Verein?
Ein Verein. Ist immer... Ja, gut, ich meine, da du ja auch Clemens Tönnies kennst, also Clemens Tönnies hatte mal mit Schalke auch angefragt und es packt dich natürlich, wenn dann auch, ich sag mal, auch so Entscheidungsträger, so Macher, auch mit ihrer Überzeugungskraft da sitzen und sagen, so, da machen wir was, dann träumst du natürlich, was du alles bewegen kannst. Eigentlich war ich dann immer dem DFB auch loyal verbunden und habe auch gesagt, das ist so ein bisschen mein Baby, das ist mein Projekt, dann war der Campus, kam dazu. Habe mir natürlich dann auch jetzt nach der Zeit beim DFB darüber Gedanken gemacht. Ich meine, so einen Verein zu führen ist natürlich eine interessante, herausfordernde Aufgabe. Aber es gab so paar Gründe, die mich eigentlich dazu gebracht haben, zu sagen, eigentlich wäre es vielleicht nicht so gut. Das eine wäre, so ein bisschen würde es sich so anfühlen, auch wenn ich weiß, dass Vereinswesen was anderes ist als Nationalmannschaft. Du gehst so in deinem Trotz so ein bisschen weiter. Ne? Mhm. Das ist natürlich etwas, was du kennst, was du kannst. Es ist dir vertraut. Also ich bin immer jemand, der gerne auch sich bewusst so aus diesen Komfortzonen so rausbewegt. Ja? Wenn man das nüchtern betrachtet, muss man dann einfach sagen, dass auch die Arbeit im Verein mehrere auch Punkte mit sich bringt, die man sich rosig malt, wenn man anfängt, wenn man natürlich positiv denkt und was man alles bewegen will. Aber je nach Verein hast du natürlich eine unglaubliche Vereinspolitik. Das habe ich im Verband natürlich auch gemerkt, die es dann teilweise auch schwer macht, gewisse Dinge so umzusetzen. Die Medienlandschaft ist nicht einfacher geworden. Ich bin, glaube ich, auch eine Person, die auch noch dafür prädestiniert ist, in die Zielscheibe zu rücken, wenn es eben auch gewisse Entscheidungen gibt. Mhm. Was ich eigentlich aushalten kann, das habe ich auch ausgehalten, aber ist auch ein Aspekt. Das Dritte ist eben, dass ich glaube, von meiner Überzeugung würde ich in dem Fußball, da sind wir auch ein bisschen wieder beim Thema Kommerzialisierung, aber ich glaube einfach, wenn ich in die Zukunft schaue, habe ich ein paar Überzeugungen, die wahrscheinlich dem einen oder anderen Ultra nicht so gefallen. Ne? Oder wenn ich einfach der Glaube, im Fußball den Verein nach vorne bringen zu müssen, gibt es Entscheidungen, die sehr unpopulär sein müssen. Und das Letzte, was natürlich so ist, so auch nach 17 Jahren Profi, Fußballprofi, in der du ja auch kein Wochenende hast und sehr fremdbestimmt bist. Und im DFB habe ich auch gesagt, habe ich Lust, ein bisschen mehr Freiheit zu haben. Ja, ein bisschen mehr, sobald du, glaube ich, in einem Unternehmen bist und auch im Verein ist, in eine Firma, ein Unternehmen, dann hast du dich an gewisse Regeln zu halten. Du hast, finde ich, auch, wenn du das machst, mit vollem Gas vorne wegzumarschieren und dann hast du schon wieder einen sehr engen Korridor, in dem du dich bewegen kannst, ja, in dem du dich auch bewegen darfst, auch mit Compliance-Themen, ja, wo kannst du sein, dürfte ich jetzt hier sitzen, dürfte ich mit dem reden, muss ich was auch immer, das wird schon komplizierter und da habe ich gedacht, da gehe ich lieber in ein neues Feld rein und baue mir da was Neues auf, was eben unglaublich spannend und herausfordernd ist.
Ist diese Entscheidung endgültig?
Ist nicht. Würde ich nicht ausschließen. Es kommt immer auf die Konstellationen an. Und glücklicherweise bin ich auch in so einer Situation, dass man dann auch in Ruhe das besprechen kann und schauen kann und sagen kann, oh, reizt mich die Aufgabe, kann ich da was bewegen? Und bringt das Spaß? Ist die Konstellation so gegeben, dass du auch glaubst, Erfolg haben zu können?
Oliver, wer ist der berühmteste in deiner Telefonliste?
Fällt natürlich schwer, weil ich schon ein paar berühmte Personen kenne, aber wo die Diskussion auch hoch ist. Ich habe es mir natürlich überlegt, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und du weißt ja, im Ruhrgebiet bist du voll von dir überzeugt. Also ich würde bei Atze Schröder erstmal versuchen, den ich für seine Sprüche bewundere und der sich sicherlich für die berühmteste Person auf diesem Planeten hält.
Insofern, testen wir mal.
Gucken wir mal. Ja. Ne? Ich habe ihn lange nicht gehört.
Ja.
Mal gucken, aber... Aber... Atze, das gibt's ja nicht. Atze?
Ja.
Pass mal auf, sorry.
Hörst du mich?
Ja. Ich wollte mal fragen, ich bin gerade hier beim Sky-Interview und die haben mich gefragt, die berühmteste Person, die ich kenne, die sollte ich anrufen.
Ach, da hast du an mich gedacht, das ist ja schön.
Ja, da habe ich gedacht, du bist
die
doch...
Die erotischste oder die berühmteste?
Ja, das bist du eigentlich beides, aber erstmal freue ich mich, dass wir uns nach langer Zeit wieder gehört haben.
Ja, ich die Tage noch gedacht, jetzt müssen wir uns auch wirklich bald mal wiedersehen.
Ja, ich glaube, das ist ein neues Programm, ne? Da wollte ich...
Genau. Ja. Ich komme auf München im Winter und spätestens da, vielleicht schaffen wir es ja auch vorher.
Ne? Ja, würde mich riesig freuen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit.
Ja, bis dann.
Ja, tschüss. Okay, ciao.
Oliver, kommen wir zu unserer Challenge. Ja. Du hast die Flasche da hinten hingestellt. Derjenige, der weniger Versuche braucht, gewinnt. Der Verlierer, also solltest du verlieren, musst du mir ein Foto schicken. Also ich bestimme und würde das dann bei mir posten. Auf der anderen Seite würdest du sonst bestimmen, wenn du gewinnen würdest. Haben wir einen Deal?
Haben wir einen Deal.
Okay, wer beginnt?
Leg los, zeig mal. Ich weiß ja, das ist ja die Erfahrung.
Ja.
Wenn wir doch wieder Turnschuhe anziehen
sollen. Ja.
Also.
Okay, eins. Zwei. Drei Versuche. Eins. Verdammt, damit hast du gewonnen.
Weißt du, was arrogant ist? Weißt du, wenn du gar nicht mal hinguckst.
Also, Glückwunsch.
Ja.
Oliver, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Wirklich sehr bemerkenswert. Ja. Vielen Dank für dein Vertrauen und alles Gute. Vielleicht sehen wir uns doch. Ich würde es mir wünschen, in der Bundesliga irgendwann nochmal wieder.
Auf jeden Fall. Sportwelt ist klein, Fußballwelt auch. Also man wird es nicht sehen.
Das stimmt.
Danke dir.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
88% of the work week is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise ready AI.
Gear Patrol just called their ISO-certified dive watch the best sub-$500 dive watch. Full stop. And their ceramic watch material almost magical. The Wall Street Journal called them iconoclastic cool, potentially redefining the industry itself. Who are we talking about? It's Movement. And they're leveling up your gift-giving with the biggest deals of the holiday season and the sleekest watches around. Shop 30 to 60% off Movement's variety of designs, colorways, and functionalities. From the thinnest automatic dress watch under $500 to waterproof guarantee adventure-ready sport watches to rare ceramics, Movement's got options for everyone on your list. Whether you're gifting for family, friends, or yourself, be the good gifter this year with Movement's huge site-wide holiday sales and enjoy the usual fast and free shipping. Shop 30 to 60% off now at movement.com. That's MVMT.com.